Was ist denn das für ein Unternehmen, die Germania?
Ja, es ist die viertgrößte deutsche Airline gewesen. Und viele kannten sie aber vielleicht trotzdem nicht, denn sie hatte so ein Nischendasein geführt, irgendwo zwischen Lufthansa, Eurowings, TuiFly. Ja, die Germania hat 4 Millionen Leute transportiert im letzten Jahr. Die Zahlen ständig gesteigert und das meiste davon waren Charterflüge, das heißt, deren Plätze wurden von großen Reiseveranstaltern, TUI, naja, und wie sie alle heißen, Altours und so weiter, gebucht. Und ein paar haben die aber auch selber verkauft. Die haben also im Nachhinein versucht, so wie Ryanair selber als Reiseveranstalter, also beziehungsweise, dass man da selber buchen kann online. Ja, und dann ist bei Germania skurril gewesen, dass sie so Nischenmärkte bedient haben. Die hatten mal eine Airline, die nach Gambia geflogen ist. Das musste dann aber eingestellt werden, als da die Ebola-Epidemie ausgebrochen ist und auch ein Pilot ins Tropenkrankenhaus nach Hamburg gekommen ist, weil er unter Verdacht der Ebola-Krankheit stand. Der erste Deutsche wäre das gewesen, hatte dann zum Glück einfach nur Fieber oder so. Ja, und dann flogen die nach Erbil, Nordkurdistan oder Pristina. Zu einem kleinen Prozentsatz haben sie auch Leasing gemacht. Also das heißt, man konnte die Germania-Flugzeuge vor allen Dingen der bulgarischen Tochter, die dann auch noch aufgemacht wurde, Bulgarian Eagle, und auch ein, zwei deutsche Maschinen konnte man dann mieten, je nachdem wofür.
Wer die Zustände hinter den Kulissen kannte, wollte dort lieber nicht mitfliegen. So schreibst du es auf arbeitsunrecht.de über die Fluglinie Germania. Was waren denn diese Zustände und was sind auch die Hintergründe des von mir am Anfang erwähnten Videos?
Ja, also Germania betreibt Unionbusting nach amerikanischem Vorbild. Also dieses Video, was man auf unserer Website arbeitsunrecht.de jetzt auch noch sehen kann, ist sehr interessant, weil da ja, im Grunde in Reinform die amerikanische Union-Busting-Logik dargestellt wird, die im Groben darin besteht zu sagen, ja, wir sind doch ein Team in der Firma und die Gewerkschaft will sich nur dazwischen drängen, also die Third-Party-These ist das, also die dritte Partei, da kommt jemand und will da die Kommunikation zwischen Unternehmen und Angestellten stören, die ja ansonsten ganz familiär und prima ist. Und das zweite ist dann Open Door, also die Tür steht immer offen, wir brauchen auch keinen Betriebsrat und so. Ja, in Wirklichkeit sah das also anders aus. Die Piloten berichteten ja von teilweise gruseligen Zuständen, dass also ein sehr niedriger Erfahrungsschatz an Bord war, dass teilweise der Kapitän dann nur von jungen Leuten und Laien oder Berufsanfängern umgeben war. Der Spiegel hatte schon vor 5 Jahren aufgedeckt, dass es da so Pay-to-Fly-Modelle gibt. Man muss wissen, dass Piloten unter besonderem Druck stehen. Die müssen also für jede Maschine ein Muster erwerben, also einen eigenen Führerschein für die jeweilige Maschine. Sagen wir mal Airbus A330 ist dann was anderes als der Airbus A380, ist ja auch irgendwie logisch. Und dafür braucht man halt Flugstunden. Und um diese Flugstunden zu bekommen als Co-Pilot, haben die dann bezahlt. Also noch über so eine Subunternehmerfirma, die, glaube ich, auch zur Germania selber gehörte, mussten die dann 60.000 Euro bezahlen und durften dann für 1.500 Euro im Monat als Co-Pilot dort fliegen. Ja, und viele hatten Angst, einer Gewerkschaft beizutreten. Oder es gab Bordcrews, die dann die Landessprache nicht sprachen. Da ist zum Beispiel einmal beim Rückwärtsausparken in Tel Aviv so ein Flugzeug gerammt worden, weil das irgendwie Nebel war und dunkel. Das war eine undurchsichtige Lage. Und an Bord waren halt viele Deutsche. Der Flug ging, glaube ich, nach Deutschland, Düsseldorf, Berlin, ich weiß es nicht genau. Aber es sprach niemand Deutsch an Bord, weil die Kabinencrew aus Spanien war oder so. Das trägt ja alles nicht zur Sicherheit des Fluges bei. Ja. Also das waren die Dinge. Und systematisch wurde die Flugdauer überschritten. Piloten dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Stunden fliegen. Und dann kann man das aber außer Kraft setzen mit nur so einer sogenannten Pilotenentscheidung. Wenn die Crew damit einverstanden ist, dann kann man im Notfall halt über die gesetzlich vorgeschriebene Zeit gehen. Und das wurde da aber so getaktet und getimt, dass es zur Regel wurde und man von den Piloten erwartete, dass sie diese Pilotenentscheidung quasi routinemäßig treffen. Das ist allerdings gegen alle Sicherheitsvorschriften. Ja, also das war mal so im Groben zusammengefasst, was ich da so erfahren habe. Und mir wäre das irgendwie komisch vorgekommen, mit dieser Airline zu fliegen, wenn man dieses Wissen besitzt. Naja.
Jetzt verlieren ja auch einige Menschen ihre Arbeitsplätze bei Germania. 400 Pilotinnen und Piloten und über 500 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Solche Pleiten in der Flugbranche werden ja öfters mal verzeichnet. Ganz prominent war die Insolvenz von Air Berlin. Was sind denn da die Hintergründe und was ist vielleicht auch das Spezifische bei der Germania-Pleite?
Ja, also es ist tatsächlich ein sehr umkämpfter Markt, der auch stark in Bewegung ist. Immer in Bewegung war seit der Liberalisierung des EU-Flugverkehrs 1997. Und im Moment ist der Trend halt, geht nach Osteuropa, also osteuropäische Airlines, also Ungarn oder Ryanair geht nach Polen. Dann waren die baltischen Staaten groß im Rennen. Dort ist aber auch schon wieder, sind auch schon wieder Airlines pleite gegangen. Ja, dort versucht man halt mit Lohndumping nach Osteuropa auszulagern. Dann gibt es mit Ryanair einen Player, der halt die Preise ruiniert hat, also unter Beweis gestellt hat, dass man tatsächlich für 19 Euro fliegen kann, was vor 15 Jahren die Leute für undenkbar hielten oder dachten, das ist irgendwie so eine Eintagsfliege, das ist vielleicht mal kurzzeitig ein Werbegag, aber damit kann man nicht profitabel fliegen. Und zwischen, sag ich mal, dem großen etablierten Player Lufthansa, der so als Platzhirsch hier in Deutschland sich behauptet, und dem aggressiven Ryanair, die ja schon an Zahl der Flüge und Passagiere größer sind als die Lufthansa, wurden dann andere Airlines im Grunde zerrieben, würde ich mal sagen. Möglicherweise aber auch, weil die Germania eben gewerkschaftsfeindlich war, die Piloten sehr gut organisiert sind und sie dann Schwierigkeiten hatten, auch Piloten zu finden. Das dürfte sicherlich auch ein Grund gewesen sein. Die Airline war also unbeliebt bei Piloten. Man unterschrieb dort, fühlte sich im Grunde als ein bisschen als Loser. Man hatte woanders halt nichts bekommen und musste jetzt bei Germania fliegen. Es war dann immer noch besser, als irgendwie für Wizz Air in Ungarn zu sein, weil man war in Deutschland stationiert und nicht in Budapest. Oder viele Piloten gehen jetzt auch ins Ausland und sind dann aber in Katar oder Dubai oder so stationiert oder gar in China wirbt auch ab. Das ist aber dann natürlich für die familiäre Planung ganz schlecht. Ja, und so waren sie dann auch doch wieder zufrieden, bei der Germania gelandet zu sein. Das ist immer wie bei allen Arbeitnehmern so ein zwiespältiges Verhältnis gewesen, so würde ich das mal beschreiben. Aber sie hatten doch irgendwie Probleme, möglicherweise Personal zu finden. Denn momentan sind Piloten eigentlich sehr gesucht und haben also eine gute Stellung am Markt.
Jetzt hast du schon das Flugunternehmen Ryanair angesprochen, von dem aus vor allem im letzten Jahr viele Arbeitskämpfe im Flugbetrieb ausging. Und das führt dazu, dass es ab 1. Mai dieses Jahres neue Gesetze geben wird, betreffend die Personalräte von fliegendem Personal in Deutschland. Was beinhalten denn diese neuen Gesetze und auf welche bisherige Situation gehen sie auch ein?
Ja, also das Betriebsverfassungsgesetz in Deutschland ist 1952 verabschiedet worden und gesteht also allen Lohnabhängigen in Betrieben mit mehr als 5 Lohnabhängigen zu, dass sie einen Betriebsrat gründen können und auch sollten. Ausgenommen waren aber komischerweise Schiffe zunächst, das wurde dann Anfang der 70er geändert und aber bis zum heutigen Tag blieb fliegendes Personal ausgeschlossen von dieser Regelung. Man weiß auch im Nachgang gar nicht mehr, wodurch das kam. Also es liegt momentan noch völlig im Unklaren. Ich vermute ganz stark, also die Lobby der Reeder erstmal, also der Reedereien, dass sie die Matrosen und das Schiffspersonal davon ausnehmen wollten, eine der kampfstärksten und wichtigsten Bastionen der Arbeiterbewegung, bis dann die Containerwirtschaft, also die Position der Schiffsbesatzungen und der Frachtschiffe verändert hat und dann Piloten wurden dem sozusagen nachrangig beigeordnet. Es gab auch früher ja nur staatliche Airlines, das also im großen Stil privatwirtschaftlich Flugbetrieb betrieben wurde, kam, glaube ich, erst Ende der 60er so auf. Also am Anfang dachte man vielleicht auch, das ist ein zu vernachlässigendes Moment. Beamte haben sowieso kein Streikrecht und dann werden die Crews natürlich für jeden Flug neu zusammengestellt, sodass man da nicht von dem Betrieb sprechen kann und so weiter. Naja, jedenfalls als Relikt hielt sich das dann bis ins letzte Jahr und der Ryanair-Streik hat dann so viel Druck erzeugt, dass der Arbeitsminister Hubertus Heil und die SPD hat das stark vorangetrieben, jetzt also im Grunde diesen Passus einfach gestrichen hat, wonach Piloten und Flugbegleiterinnen von dem Recht, Betriebsräte zu wählen, ausgeschlossen sind. Und man muss jetzt mal abwarten, was das bringt. Das Gesetz tritt jetzt am 1. Mai in Kraft. Und Germania hätte also als nächstes auf dem Zettel gestanden zu organisieren. Da war schon so eine geheime Tarifkommission hatte sich gebildet. Also geheim deshalb, weil die mit Sicherheit gefeuert worden wären oder mit anderen Schikanen belegt, wenn deren Namen bekannt geworden wären. Und die arbeiteten jetzt an einer Betriebsratsgründung, beziehungsweise ich glaube, das heißt da Personalvertretung in der Branche. Ja, das ist jetzt also hinfällig, wird aber sicherlich andere Airlines betreffen, zum Beispiel Sun Air. Ja, muss man mal abwarten. Was unklar ist, wie Betriebsratswahlen dann durchgesetzt und geschützt werden sollen, das ist vielleicht noch der spannende Punkt. Im Gesetz steht zwar, dass Betriebsratsbehinderung eine Straftat ist, aber das ist die am wenigsten verfolgte und am meisten ignorierte Straftat in Deutschland. Es wird also viel zu wenig getan, um Betriebsratsgründerinnen oder auch gewählte Betriebsratsmitglieder zu schützen. Sie sind dann Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt und fingierten Kündigungsversuchen und so weiter. Und oft endet das damit, dass sie dann entnervt aufgeben. Das heißt, da warte ich jetzt mit Spannung auf das, was da ab 1. Mai passieren wird.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf etwas, was du über die allgemeine Situation im Flugbetrieb gesagt hast, nämlich, dass ja dieses internationale Agieren eine Besonderheit ist, eine Besonderheit, mit der ja auch Ryanair ganz lang argumentiert hat, nämlich, dass sie ihre Angestellten eben nur aufgrund irischer Arbeitsverträge bezahlen müssten und so weiter. Wie spielt das denn eine Rolle? Also dieses internationale Agieren, auch quasi die Möglichkeit, in Länder mit niedrigeren Löhnen auszuweichen.
Ja, genau. Es hat also im Grunde eine sehr große politische Dimension. Also die Reedereien, ich hatte es ja gerade erwähnt, im Grunde ist Flugverkehr der historische Nachfolger des Schiffsverkehrs. Man sieht es auch an den Wortprägungen. Das ist dann ein Flugkapitän. Die haben ja auch tatsächlich noch so Kapitänsuniformen. Man redet auch von Hafen, Flughafen und so weiter. Ist also historisch nachfolgend dem Schiffsverkehr und die Reedereien waren die Vorreiter in Ausflaggungen. Also es sind heute kaum noch Schiffe unter deutscher Flagge, fahren kaum noch Schiffe unter deutscher Flagge. Es gab damals noch einen Aufschrei, als das Traumschiff, also dieses, ich glaube MS Deutschland hieß das sogar, dann auch noch ausgeflaggt werden sollte und die Olympiamannschaft in London bei den Olympischen Spielen schlief dann in diesem Schiff auf der Themse und das hatte dann aber keine deutsche Flagge mehr und so weiter. Im Grunde ein Nebenaspekt der ganzen Sache, ein bisschen skurril auch, dass sich das jetzt daran entzündet. Aber die liegen jetzt in Liberia und in allen möglichen Orten. Und im Grunde das operative Zentrum, also die Firmenzentrale, ist dann natürlich trotzdem noch in Hamburg von diesen diesen Schiffslinien. Aber die Steuern werden halt woanders veranschlagt. Und das geht im Grunde durch, obwohl es ja schon eine groß angelegte Verarschung ist, muss man ja sagen. Da stellt sich der Staat also doof und sieht dabei zu, wie er von Unternehmen verarscht wird. Also dieses Auseinanderfallen von operativem Zentrum, von Firmenzentrale und dann Steuerveranschlagung wird so durchgewunken und als normal gesehen. Und war dann ja im Grunde auch sogar der Kern der Finanzkrise, also die Zweckgesellschaften, die dann deutsche Banken gegründet haben in Irland oder den Cayman Islands, Delaware und so weiter. Das ist ja gang und gäbe, so eine Bank wie die Commerzbank oder die Deutsche Bank, die haben Dutzende bis Hunderte solche Zweckgesellschaften, haben aber natürlich trotzdem ihren Sitz in Frankfurt und operieren da wie zuvor, flaggen aber sozusagen ihren Steuersitz aus. Und das kann natürlich jetzt so eine Airline auch machen. Und Ryanair macht das auch im großen Stil und behauptet dann halt, ein Pilot, also die fliegen halt nach irischem Recht und solange das eine Ryanair-Maschine ist und du auch in dieser Maschine bist, bist du quasi in Irland, egal wo diese Maschine in der EU jetzt lang fliegt. Das muss man also in Frage stellen und angreifen und das tut die EU-Kommission jetzt auch. Die ist da im Grunde noch fortschrittlicher als die Bundesrepublik Deutschland. Ja, und dann werden natürlich noch verschachtelte Unternehmenskonstrukte dazwischen geschaltet. Dann hat Ryanair zum Beispiel eine Tochtergesellschaft gegründet oder eine Ryanair-Managerin hat eine Firma gegründet und die liefert an Ryanair dann die Piloten und die Piloten wiederum wurden angehalten, so Ich-AGs zu gründen, also sich selber ein Unternehmen anzumelden in Irland, das sie dann selber anstellt, also ein Unternehmen, das nur sie selber als Angestellten hat. Da gab es dann Ärger von Staatsanwaltschaften wegen Steuerhinterziehung und Scheinselbstständigkeit und so. Da hat dann auch tatsächlich die Staatsanwaltschaft, ich glaube in dem Fall war das Koblenz in Deutschland, Razzien veranstaltet und so weiter. Das war auch ein Aspekt, der Ryanair dann in die Krise getrieben hatte, weil viele Piloten dann gesagt haben, okay, das machen wir jetzt nicht mehr mit oder wir gucken jetzt mal genauer auf unsere Zahlen, nehmen den uns zustehenden Urlaub jetzt mal alle zusammen und so weiter, sodass es da schon vor der Streikwelle, die ja im letzten Jahr war, im 2017 gab es da schon massive Flugausfälle, weil die Piloten dann stärker auf ihre Arbeitsbedingungen geguckt haben. Ja, aber es ist also so dieser Trend beobachtbar, dass es nach Osteuropa geht und dass vor allen Dingen die Crews, also die Flugbegleiterinnen, dann wahllos zusammengesucht werden und hin und her geschoben werden, sodass dann, was weiß ich, spanische oder portugiesische Flugbegleiterinnen dann wild eingesetzt werden an anderen Orten. Erstmal nach London geflogen werden, wo die Ryanair-Zentrale eigentlich ist. Und von dort aus dann erst auf ihren Flug gesetzt werden. Das heißt, die Anreisezeit wurde dann auch nicht bezahlt und die werden irgendwie in Deutschland hin und her geschoben. Ja, zwecks Lohndumping. Also ich selber hatte da mal ein Erlebnis in den 80er Jahren schon. Da bin ich nach Finnland gefahren und mit einer Fähre von Stockholm nach Turku gefahren. Und auf dieser Fähre waren nur Filipinos. Also wir wurden da von philippinischem Personal bedient. Das war irgendwie vollkommen skurril, da in Skandinavien zu fahren. Und man kam sich dann aber auf dem Schiff vor, als wäre man eben in Asien. Das war eine merkwürdige Erfahrung. Ja, und das ist natürlich oder wäre nach Vorstellung dieser Unternehmen auch im Flugverkehr denkbar.
Neben einer Prekarisierung der Angestellten sicherlich auch dadurch, dass dann eben ja Leute aus Ländern angestellt werden, in denen niedrigere Löhne gelten, gibt es ja noch einen ganz anderen Aspekt dieses Transportverkehrs in der Luft und das sind Abschiebungen, die per Flugzeug stattfinden hauptsächlich. Der MDR schrieb zu dieser Germania-Insolvenz, die ja quasi unser Sprechanlass war, dass genau diese Fluglinie für 15% der Abschiebungen aus Deutschland zuständig sei und auch ein Flug nach Aserbaidschan aufgrund der Insolvenz ausgefallen sei, weil umgebucht werden musste. Die deutsche Regierung nutzt ja allgemein verschiedene private Fluglinien für die Abschiebungen aus Deutschland. Inwiefern ist das denn auch Teil einer Auseinandersetzung von Beschäftigten im Flugbetrieb?
Ja, das müsste ich noch mal näher recherchieren. Das ist in der Tat ein interessanter Punkt. Ich habe mir jetzt nochmal durchgeguckt so ein bisschen, auch auf unser Gespräch hin, was es da an Material gibt. Aber die Fluglinien, ist übrigens typisch für Deutschland, die Verantwortlichen werden dann immer nicht richtig genannt. Also es gab Anfragen der Linksfraktion im Bundestag über die Zahl der Abschiebungen und so weiter. Das ist im Grunde gut dokumentiert, auch auf Websites von Flüchtlingsorganisationen. Gibt es auch eine Kampagne, wo Termine für Abschiebungen dann bekannt gegeben werden und auch Proteste organisiert werden. Zum Beispiel morgen gibt es dann wieder eine Abschiebung nach Pristina, Kosovo. Und das war wahrscheinlich dann auch Germania. Die haben nämlich für Pristina Airlines haben die geflogen als Leasingfirma. Also Pristina Air wurde von Germania sozusagen beflogen. Ja, aber ansonsten findet man das eben nicht heraus, welche Fluglinien das genau sind. Die Lufthansa ist früher ja so Anfang des Jahrtausends unter Protest geraten von Kein Mensch ist illegal und solchen Organisationen, die dann gegen Abschiebung durch die Lufthansa mobil gemacht haben. Und tatsächlich finden sich auch Meldungen, dass Piloten doch in größerem Maße Abschiebungen verhindert haben. Also ich hatte hier jetzt eine Meldung gefunden, dass über 200 Abschiebeflüge durch die Weigerung von Piloten zu fliegen verhindert wurden. Ist ein bisschen unklar, in welchem Zeitraum. Die Meldung ist aus dem letzten Jahr. Also Piloten haben ja dann nicht nur das Hausrecht, sondern im Grunde die Befehlsgewalt, also wie so ein Kapitän auf dem Schiff, also die Hoheit über das Flugzeug und können dann auch oder müssen sogar sich weigern zu fliegen, wenn die Sicherheit in irgendeiner Weise gefährdet ist. Und das ist sicherlich der Fall, wenn jemand gefesselt und geknebelt wird und sich massiv wehrt. Es gab ja auch schon Todesfälle durch diese Knebelungen Ende der 90er Jahre bei Abschiebungen. Ja, das machen Piloten wohl. Also in einem Artikel habe ich gefunden, dass es dann auch Lufthansa und Eurowings hauptsächlich betraf. Vielleicht hat da diese Kampagne sogar Wirkung gezeigt, die ja so in den Nullerjahren doch recht massiv, also gerade in Köln war die Gruppe sehr aktiv. Ich erinnere mich da auch noch persönlich dran, weil ich da mit einigen befreundet war. Die haben sich dann als Stewardessen und so verkleidet, in diesem typischen Lufthansa-Dress und sind an Flughäfen gegangen oder zu Aktionärsversammlungen, haben da verteilt und möglicherweise hat das bei den Piloten sogar Wirkung gezeigt und ist ein Grund, warum dann gerade Lufthansa und die Lufthansa-Tochter Eurowings ja so einen hohen Prozentsatz an gescheiterten Abschiebungen zeigt, weil die Piloten sich dort weigern. Aber das weiß ich alles gar nicht genau. Das müsste man mal genauer erforschen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Industrie tatsächlich gestoppt werden kann, wenn man jetzt an die Airlines rangeht. Aber nichtsdestotrotz ist es interessant und soll man immer die konkreten Verantwortlichen benennen, würde ich mal so als Faustregel sagen. Und das ist auch im Grunde Linie unseres Vereins. Also wir interessieren uns auch für Anwaltskanzleien, die dann eben konkret schmutzige Methoden in die Tat umsetzen. Und ich meine, man muss das benennen. Ja, und das wird also im Grunde wenig gemacht. Also 15% wäre ja eigentlich noch eine geringe Zahl. Ich vermute, dass es sogar mehr sind. Wenn man überlegt, dass die 4 Millionen Leute befördern und die viertgrößte deutsche Airline sind, dann sind 15% eigentlich eine sehr niedrige Zahl, denke ich mal. Aber im Grunde liegt es im Dunkeln, wie die das heute organisieren, wie Abschiebungen heute organisiert werden.